Also ich habe gelernt für mich, dass es auf die einzige Art und Weise, wie ich mich wirklich zugehörig fühle, ist, dass ich daran arbeite, dass ich weiß, dass ich dazu gehöre. Das kann nur ich machen. Das ist mir aufgefallen. Von außen funktioniert nicht. Also habe ich wirklich lang genug probiert. Von außen, entweder über eine Beziehung oder über Freundschaften oder über Arbeit, irgendwie mich zugehörig zu fühlen, hat nie funktioniert. Das ist wie so ein Glas, wo unten ein Loch ist und es fließt durch und es ist schön, alles schön. Aber ich kann nur annehmen, was schon in mir ist. Und ich weiß, dass ich dieses Loch nur stopfen kann, selber. Und dann funktioniert es. Dann fühle ich mich zugehörig, wenn ich meine Freundschaften habe, wenn ich meine Familie habe, wenn ich eine Arbeit mache, die ich liebe. Aber das, ich habe wirklich immer wieder, bin ich wirklich gegen eine Wand gelaufen, wenn ich das mir von außen holen wollte.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach, mein Name ist Sven Häusler und ihr hört die zweite Folge zum Thema Migration und Einsamkeit hier bei Kopfsalat. Und ihr merkt es schon, ich halte die Einleitung kurz, weil ich mich schon so freue auf meine Gesprächspartnerin und weil wir so viel zu besprechen haben. Sie wurde 1984 in Teheran im Iran geboren und kam als Kind mit ihrer Mutter nach Deutschland. Sie hat in München, Heidelberg, Istanbul und Warschau Medizin und Politik studiert und übrigens beide Studiengänge abgeschlossen und ist heute Journalistin, Podcasterin und Autorin. Sie schreibt und schrieb unter anderem für den Spiegel, für die Taz. Und sie tritt regelmäßig als Expertin in politischen Debatten, in Talkshows, Podcasts auf und ordnet gesellschaftliche Entwicklungen ein. 2022 wurde sie vom Medium-Magazin zur Politikjournalistin des Jahres ernannt. Sie arbeitet vor allem zu den Themen Rassismus, Migration, gesellschaftliche Machtverhältnisse, Menschenrechte und politische Entwicklung, insbesondere auch mit Blick auf den Iran. 2022 veröffentlichte sie das Buch Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran, indem sie die Protestbewegung im Iran journalistisch und analytisch einordnet. Ihr aktuellstes Buch erschien 2025, Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung. Und darin analysiert sie, wie politische und mediale Narrative gezielt gesellschaftliche Spaltung erzeugen und verstärken können. Und ich habe es schon gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass sie hier ist und meinem Interesse eine geballte Portion Expertise entgegensetzt. Und damit herzlich willkommen, Gilda Sahebi.
Vielen Dank. Dank für die schöne Einladung und Einleitung.
Ja, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast und die Einladung angenommen hast. Wir starten immer mit einem Highlight der Woche. Hast du uns ein Ereignis aus der zurückliegenden Woche mitgebracht, was dich irgendwie begleitet hat oder was dir schön in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe darüber nachgedacht. Es ist tatsächlich gerade schwer, weil, wie soll ich sagen, wir haben gerade eine sehr schwierige Situation mit meiner Familie im Iran. Und das ist begleitet durch viel Trauer und viel Schmerz. Und normalerweise bin ich wirklich gut darin, so kleine, schöne Momente zu finden, gerade in dunklen Zeiten. Aber das ist gerade wirklich eine Ausnahmesituation. Ich kann nur, gerade hatte ich einen schönen Moment auf dem Weg hierher, weil die Sonne scheint in Berlin. Und ich stand im Park und habe eben meine Trauer gespürt. Und die Sonne hat geschienen und ich habe einfach nur den Vögeln zugehört. Und das war ein schöner Moment.
Und du wirst es nicht glauben, bei mir steht das Gleiche. Ich habe es mir hier aufgeschrieben und ich bin bei Weitem weniger von den aktuellen Ereignissen betroffen, wie du und deine Familie, nicht im geringsten so. Und trotzdem steht bei mir hier auch, die Zeiten sind irgendwie nicht so, dass die positiven Eindrücke überwiegen. Und deswegen steht bei mir hier die Sonne und das Licht. Und das tut mir tatsächlich auch gerade gut. Gestern war so ein ganz anderer Tag und auch das darf einem halt ein bisschen was, die Wärme ins Herz bringen. So etwas wie die Sonne, die ja auch echt sehr beeindruckend ist, muss ich mal sagen. Gilda, es ist vielleicht eine Frage, die du schon nicht mehr hören magst und die dich nervt. Ich stelle sie trotzdem, dann haben wir sie hinter uns und dann ist gleich zu Anfang die Stimmung im Keller. Du bist Journalistin, du bist Autorin. Und du hast Migrationserfahrung. Wenn wir jetzt hier sitzen und über den Zusammenhang von Migration und dem Einsamkeitsempfinden sprechen. Aus welcher Perspektive wirst du darauf schauen? Aus einer persönlichen, emotionalen, aus einer analytischen oder differenzierst du das eigentlich auch gar nicht mehr?
Doch, das unterscheide ich schon stark. Vor allem, weil ich ein sehr privater Mensch bin. Also öffentlich teile ich sehr wenig von dem, was ich jetzt empfinde, weil das auch sozusagen gerne ja auch bei Frauen mit Einwanderungsgeschichte, sag ich mal ganz vorsichtig, wird ja oft irgendwie, wird oft auch gefragt, wie fühlen sie sich dabei oder so, wo ich immer denke, es geht sie überhaupt nichts an, wie ich dabei fühle, ist meine eigene Sache. Und das hat auch wenig damit zu tun, wie ich auf Dinge blicke, ehrlich gesagt. Natürlich hat man, also lernt man unterschiedliche Erfahrungswert zu schätzen. Das ist das, was ich daraus lerne. Also, dass ich weiß, dass meine Realität nicht die Realität von anderen Menschen ist. Ich hatte zum Beispiel am Tempelhofer Damm gibt es so einen Balkon, da gibt es ja so diese hohen Häuser. Heute habe ich lustigerweise darüber nachgedacht. Diese sozusagen Häuser mit ganz viel Wohnungen und Balkonen und so. Und an einem Balkon, ich sehe den jeden Tag, ist so eine riesige Deutschlandflagge, hängt da raus. Und die sieht man vom Tempelhofer Damm. Und ich empfinde das als total aggressiv. So, das ist mein Gefühl, was ich empfinde, wenn ich diese Deutschlandfahne sehe. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie aggressiv ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das ist sozusagen, und die Person, die das raushängt, ich weiß nicht, warum die das raushängt, vielleicht aus einem schönen Gefühl heraus, aus was diese Person als sehr positiv empfindet. Und ich glaube, das ist, was mir für mich in meiner Arbeit auch sehr wichtig ist, dass ich verstehe, dass es einfach unterschiedliche Realitäten gibt und nicht die eine. Mhm. Also es gibt Fakten, also diese Flagge hängt da, das ist ein Fakt. Aber von den Fakten aus gibt es sehr, sehr viele Wahrheiten. Und das ist für mich, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, ja. Ja, es gibt nicht diese eine einzige Wahrheit. Ne, das ist ein Trugschluss.
Ja, so. Genau.
Und wie begegnet dir das in deiner Arbeit, in der journalistischen Arbeit? Was wird da für einen Anspruch gestellt? Also wie viel... Also der zur Neutralität verpflichtete Journalismus, wie viel Emotionalität verträgt der? Oder merkst du da manchmal in bestimmten Kreisen, dass da komisch drauf geschaut wird, wenn die eigenen Erfahrungswerte, die eigene Perspektive da Einfluss finden?
Es gibt keine Neutralität im Journalismus, auch keine Objektivität, existiert einfach nicht. Man kann als Journalistin oder sollte man versuchen, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. So, das sollte man machen. Und das schafft man, indem man nicht wertet, sondern beschreibt. Das ist einfach, da kommt man dem am allernächsten. Beschreiben heißt aber eben auch differenzieren. Also das heißt, wenn ich mich ständig an diesen Polen befinde, über die berichtet wird, also sagen wir mal, ich würde über eine Palästina-solidarische Demo berichten, als Beispiel. Dann haben wir den Bildreporter, der immer die 5 schreienden Leute zeigt und das als Wahrheit darstellt. Es ist Teil der Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Mhm. Man kommt der Wahrheit erst näher, wenn man auch zeigt, diese vielen, vielen anderen Menschen, die nicht schreien, die nicht abwerten, die nicht hassen. Als Beispiel. Und wenn ich aber meine eigenen Projektionen auf ein Thema habe, dann werde ich die reinlegen. Und das ist nicht neutral und das ist auch nicht objektiv. Es existiert einfach nicht. Wir haben alle Projektionen. Ich muss die halt kennen. Mhm. Wenn ich die nicht kenne, wenn ich zum Beispiel überall Antisemitismus sehe oder überall Rassismus sehe oder überall Sexismus oder nicht sehe, genauso, dann werde ich über eine Sache ganz anders berichten, wenn ich nicht weiß, dass ich diese Projektionen habe. Mhm. Und da begegnet mir das. Also dieser seltsame Anspruch auf Objektivität, der verhindert, dass ich meine eigenen Projektionen verstehe.
Ja. Ich kenne es so aus dem Dokumentarfilmbereich, da ist so, ja, man darf nur abbilden und man muss möglichst neutral. Und ich sage halt immer so, jeder Schnitt, den ich setze, ist ein Kommentar. Also genau. den setze ich aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Werte, aufgrund meiner Perspektive. Und schon in dem Moment kann es schon auch überhaupt nicht mehr neutral sein.
Genau.
Ja. Du beschäftigst dich ja viel mit gesellschaftlichen Strukturen. Wenn wir jetzt über den Zusammenhang von Migration und Einsamkeit und Einsamkeitsempfinden sprechen, welche Zusammenhänge siehst du da oder wie ist dir sind dir diese beiden Themenfelder bisher so begegnet?
Also es gibt ja Daten und Zahlen, die müsste man sich halt einmal anschauen. Also zum Beispiel Verarmung, also sozioökonomische Daten. Mhm. Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben tendenziell weniger Einkommen, haben weniger Eigentum, also diese ganzen Sachen. Das kann auch mal zu Vereinsamung führen zum Beispiel. Vor allem, wenn man nicht mit Familie hier ist. Also wenn Menschen alleine kommen, wenn Geflüchtete hier sind und darauf warten, dass ihre Familien nachkommen, aber dann wird es verboten, dass die Familien nachkommen. Wenn man hier noch nicht diese sozialen Verbindungen hat, wenn man nicht seit Jahrzehnten, seit Generationen vielleicht schon an einem Ort ist oder Eigentum hat oder alles Mögliche, das kann dazu führen, dass man viel mit dem Thema Einsamkeit zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass man total gut eine Struktur hat, in der man ist, weil man vielleicht als Kind schon hier ist oder schon lang hier lebt. Und trotzdem kann es sich sehr einsam anfühlen. Mhm. Also ich habe mich in meiner Schulzeit sehr oft einsam gefühlt, weil ich einfach in einer anderen Welt gelebt habe als meine Schulfreundinnen. So. Und als Kind und Jugendliche habe ich nicht verstanden, dass es nur ein Gefühl ist, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern dass sich das so anfühlt. Das Gefühl ist Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass es stimmt. Mhm. Und dass die Erzählung dahinter nicht stimmen kann, also es sein kann, dass sie nicht stimmt, dass ich einsam bin. Das versteht man aber als Kind noch nicht. Man lernt ja erst vieles oder auch nie. Und deswegen kann sich das sehr einsam anfühlen, wenn man, auch jetzt höre ich das von Menschen. Das habe ich jetzt ganz viel gehört, jetzt im Iran, als es im Januar diese Massaker gab und jetzt den Krieg, dass viele Leute sagen, auf der Arbeit fragt mich niemand, wie es mir geht. Die fragen nicht, wie geht es deiner Familie? Wie fühlst du dich gerade? Wie ist es, so abgeschnitten zu sein von den Menschen, die du liebst? Das fühlt sich auch einsam an. Mhm. Heißt es, dass es die anderen Menschen nicht interessiert? Nein, das muss es nicht heißen. Also es ist, wie gesagt, das Gefühl ist wahr, die Erzählung dahinter nicht unbedingt. Aber es kann sich so anfühlen.
Mhm. Es ist ja auch immer eine Frage der Ressourcen des Umfelds. Also ne, wie viele Ressourcen sind da, um auf andere zuzugehen und zu fragen, wie geht es dir?
Oder man traut sich vielleicht auch nicht, es kann auch sein.
Stimmt, manchmal auch vor Bedenken, es könnte vielleicht was auslösen. Man möchte die Person nicht in diesen Gemütszustand bringen. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, glaube ich. Es gibt Einsamkeit und Einsamkeitsempfindung ist tatsächlich etwas, das Gefühl, und es gibt die tatsächliche soziale Isolation, also das tatsächliche die nicht vorhandenen sozialen Kontakte. Und diese Differenzierung gibt es und gleichzeitig hilft es natürlich manchmal gar nicht so viel, weil wenn ich mich einsam fühle, dann fühle ich mich einsam. So. Und das erklärt aber auch, weshalb man sich auch in dem Kontext von Gesellschaft trotzdem einsam fühlen kann. Und selbst mit einem Freundeskreis kann man sich einsam fühlen, weil man sich halt eben trotzdem nicht gesehen fühlt oder nicht wahrgenommen.
Ja, voll. Ich hatte diese Situation letzte Woche, wo ich eben eine schlechte Nachricht aus dem Iran bekommen habe und ich war auf einer Party. Ich habe es 5 Minuten ausgehalten, ich bin wieder gegangen. Also es war voll der Raum. Ich war hunderte von Leuten und ich habe mich so einsam gefühlt wie selten in meinem Leben. Mhm. Also ich habe es 5 Minuten ausgehalten, habe mich regelrecht geflohen, weil ich dieses Einsamkeitsgefühl nicht ausgehalten habe.
Ja, das ist schon angesprochen. Ich habe ein bisschen die Zahlen dazu. Tatsächlich sind Menschen mit Migrationserfahrung knapp 3-mal so häufig von sozialer Ungleichheit betroffen und von der Gefahr von Armut betroffen. So. Soziale Isolation haben wir gesprochen und ich glaube, selbst wenn man wahrscheinlich mit Familie kommt, ist man ja dann trotzdem nicht Teil der Gesellschaft, in die man kommt. Und der familiäre Zusammenhalt kann dann vermutlich auch nicht alles auffangen, was einem an Fremdheitsgefühl und Ausschluss von der Gesellschaft so entgegengebracht wird. Das kann die Familie dann auch nicht ausgleichen.
Ja, und Deutschland gilt ja als... Und das ist jetzt keine Aussage auf Individuen bezogen. Das ist wichtig, dass man das strukturell versteht, als keine einschließende Gesellschaft. Also es gibt ja auch so Umfragen von Expats ganz oft. Es gibt so diese jährliche Umfrage, wo, ich glaube, 53 Länder geratet werden in der Beliebtheit für Expats. Und Deutschland ist immer ganz, ganz hinten. ich glaube, letztes Jahr waren es drittletzte oder so. Also das drittletzte beliebteste Land. Das hatte zu tun mit der schlechten Digitalisierung, mit der großen Bürokratie und eben mit Rassismus teilweise und eben, dass es sehr schwer ist, Anschluss zu finden. Dass es sehr schwer ist, soziale Beziehungen zu knüpfen. Das geht in anderen Gesellschaften leichter.
Und auch da gibt es dann nochmal eine Differenzierung, wo die Personen herkommen. Also da gibt es auch Studien zu, dass zum Beispiel Menschen, die aus Syrien gekommen sind, sich besonders häufig einsam fühlen. Natürlich auch aufgrund von Traumata, weil oft halt eben der Fluchtgrund halt eben auch ist, halt physischer Bedrohung zu entgehen. Und in weniger Fällen halt schon irgendwie Anknüpfpunkte in der deutschen Gesellschaft existieren. Also vielleicht schon andere Familienangehörige, die schon Jahre vorher gekommen sind oder wie auch immer. Also auch da sind es wohl nochmal große Unterschiede, ob ich aus Polen migriere oder halt eben beispielsweise aus Syrien. Wie ist ja der für mich neue Begriff untergekommen, den Akkulturationsstress?
Sagt ihr was?
Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier die Definition habe. Akkulturationsstress ist ein wissenschaftlich gut dokumentiertes Phänomen bei MigrantInnen. Der Druck, sich an eine neue Kultur anzupassen, während man gleichzeitig mit Loyalitätskonflikten zur Herkunftskultur kämpft. Und das erhöht das Risiko für depressive Symptome und soziale Isolation. Kennst du das aus deinem eigenen Dasein? Du bist als Kind nach Deutschland gekommen. Trotzdem ist natürlich, entkoppelt dich das ja nicht von einer kulturellen Identität. Und kennst du dieses Gefühl von, das eine nicht richtig, das andere aber auch nicht, so zwischen den Stühlen dich zu fühlen?
Ja, ich kenne die Folgen davon vor allem. Also ich habe Familie auch in USA und Kanada. Da ist es ganz anders. Also vor allem Kanada. Da wird ja bewusst gesagt, bringt eure Kultur mit und nicht gebt sie ab. Und meine Familie in Kanada, die hat viel stärker noch, die feiern alle persischen Feste, die treffen sich jede Woche mit den anderen IranerInnen und tanzen und haben so dieses klassische, die Kultur ist dort super, super stark, die iranische in den Familien. Bei uns nicht. Also bei uns ist ja auch diese ganze Leitkulturdebatte und so. In den 90ern bin ich ja aufgewachsen, da war es ganz, ganz wichtig, dass wir halt Deutsch lernen. Und dadurch habe ich meine Muttersprache nicht verloren, Gott sei Dank. Aber das liegt auch nur daran, dass ich im Iran geboren wurde, dass ich die ersten Jahre sie hatte. Aber ich könnte sie heute weitaus besser, wenn ich dieses ständige Deutsch, 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 Deutsch gewesen wäre. Und die Wertschätzung dieser anderen Kultur, die ist da bei Franzosen und Amerikanern und was ich was, aber nicht bei Leuten, die aus muslimischen Ländern kommen. Mhm. Und ich habe eine starke Liebe zur iranischen Kultur. Mein Bruder und ich haben die uns dann eher nochmal erarbeiten müssen. Die Sprache, die Feste. Jetzt werden wir Nowruz feiern zum Beispiel. Das ist ja diese Woche, also das Neujahr. Und da bin ich richtig sauer. Mhm. Also das ist so, ja, meine Eltern wussten es ja irgendwie auch nicht besser. Sie haben natürlich versucht, sich hier eben anzupassen und alles richtig zu machen. Sie wollten alles für uns ja richtig machen. Das war ja aus der Liebe heraus und aus dem Gefühl heraus, wir wollen das hier unseren Kindern gut machen und gut, dass es ihnen gut geht. Ich hätte gerne mehr Verständnis zu dem Land, wo ich herstamme. Mhm. Das ist hier in diesem Land nicht so leicht gewesen.
Ich halte das auch für ein Missverständnis in Bezug auf die Definition von Integration. Also dass man denkt, Integration bedeutet, alle Menschen, die herkommen, müssen dann morphen und müssen zu dem werden, was sie hier vorfinden und dann sind die integriert. Aber Quatsch, der Rahmen, in dem wir uns bewegen, muss flexibel sein, muss sich permanent ändern und muss bereit sein, halt eben Einflüsse aufzunehmen und Andersartigkeit eben mit zum Teil des Ganzen zu machen. Das wäre für mich halt Integration, also seitens der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ist eine Art von Missverständnis oder Fehldeutung. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, dass sich etwas ändert und dass eine vorhergehende Generation eben, das kennst du sicherlich viel, viel, viel besser als ich, weil ich kenne es nur aus Erzählung, als Kind zu hören bekommen, du musst dich doppelt so sehr anstrengen, du darfst nicht auffallen, du musst halt irgendwie, weil, damit du dazugehörst, musst du das alles erfüllen, du musst übererfüllen. So. Und ich habe das Gefühl, dass sich das seit ein paar Jahren geändert hat und es eine andere Art von Selbstbewusstsein gibt von einer zweiten und dritten Generation von eingewanderten Personen. Liege ich falsch?
Ist das meine Blase? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also erstmal zu diesem, was du zuerst gesagt hast, das ist ja die Behauptung eines Nullsummenspiels. Also die Angst ist ja quasi, wenn Menschen ihre Traditionen, ihre Sprache, ihre Rituale irgendwie behalten, dass dann die deutsche Kultur verlieren würde.
Ja,
das ist ja einfach Blödsinn. Das ist kein Nullsummenspiel. Das ist ja was, was zusammengeht. Was schöner wird, was größer wird, was sich verbindet, was Kreatives entstehen lässt, was Schönheit entstehen lässt, was Verbindung entstehen lässt. Da geht nichts verloren. Die deutsche Pünktlichkeit geht mehr mit der Bahn verloren, als irgendwie, dass jetzt irgendwie Iraner sitzen. Also das ist ein totaler Blödsinn. Und dieses Verständnis gab es hier einfach nie. Es wurde auch mal gesagt, wir seien kein Einwanderungsland bis vor 10 Jahren. Und jetzt geht es eher in die andere Richtung, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich kann das, was du als zweites gesagt hast, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das was Gemeinsames ist oder ob das dann eher so aus Ausgrenzungserfahrung heraus, okay, dann machen wir halt unser eigenes Ding. Was ja auch gut ist, aber das, was wir uns erhoffen, ist ja eher das, was Gemeinsames passiert. Und dass nicht die einen ihr Ding machen und die anderen ihr Ding, sondern dass es halt über Essen gehen hinaus, mal zum Afghanen oder zum Perser oder was ich was, oder beim Döner essen, dass es ein Verständnis von einem Gemeinsamen gibt und trotzdem gleichzeitig hat man seine eigenen Rituale und die eigenen und schätzt diese Unterschiedlichkeit wert. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es jetzt anders ist. Ich habe das Gefühl, dass nicht die deutsche Gesellschaft, das ist tatsächlich weniger, dass die Strukturen politisch, medial eher in die andere Richtung gehen, wieder auseinander.
Welchen Einfluss hat denn genau das? Also welchen Einfluss hat der gesamtgesellschaftliche Blick auf das Thema Migration, der natürlich wiederum geprägt ist von, wie ist das Narrativ in den Medien, was wird von der Politik kommuniziert und dann gibt es ja eine Einordnung des Themas Migration. Wir haben es in den letzten Jahren wirklich massiv erlebt. Welchen Einfluss hat denn das auf den gesellschaftlichen Umgang mit Migration? Schaue ich da hin und sage, geil, habe ich Bock drauf, das ist ja spannend, super. Oder mal alles weg, habe ich Angst vor.
Ja, seinen katastrophalen Einfluss. Also das ist, glaube ich, eben das, was mich so traurig auch aufmacht. Ich bin ja super viel auch unterwegs im Land. Und es gibt so unfassbar viele Menschen, die sich einbringen, die sich engagieren. Und ich meine es nicht nur im Bereich Migration, in jeglicher Art und Weise. Und wenn es ist, einfach sich darum zu kümmern, dass die eigene Familie, dass die Kinder gut aufwachsen, dass sie lernen, dass sie neugierig sind. Also es ist unfassbar. Ich bin immer wieder so dermaßen überwältigt davon, wie wunderbar diese Zivilgesellschaft ist. Und wie kreativ und wie vielfältig. Und das passt nicht zu den Strukturen, die wir haben. Also das hat jetzt natürlich auch mit der AfD zu tun. Dadurch wurde es jetzt nochmal stärker. Aber sind die demokratischen Parteien, die eben dieses Mitmachen, so wir gegen die von morgens bis abends. Wir müssen die Migration lösen, dann geht's uns besser. Da werden Lügen erzählt von A bis Z. Und trotzdem, es zeigen auch so Daten, die wir über Polarisierung haben, ist es trotzdem nicht eine Mehrheit, die da reingeht, die das glaubt, dieses Wir gegen die. Also es ist da sehr viel Resilienz auch vorhanden, obwohl so viel dafür getan wird, dass diesen Spaltungserzählungen geglaubt wird. Das ist wirklich eine Katastrophe, was da passiert. Und das ist nicht eine Sache von der AfD, das ist eine Sache der demokratischen Parteien.
Okay, aber es stimmt mich jetzt natürlich ein bisschen hoffnungsvoll, dass du sagst, die Studien und die Untersuchungen zeigen ein Bild, was vielleicht nicht ganz so katastrophal ist, weil dann die Mehrheit, wie du das so genannt, irgendwie doch eine andere Resilienz hat gegen diese spaltende Erzählung, ist dann einfach dieser andere, der kleine polarisierende Teil so laut?
Ja, das sowieso. Das sowieso. Das ist, also ich meine, das ist ja auch manipuliert. Zum Beispiel auf X sieht man das ganz eindeutig. Da werden nur Spaltungserzählungen groß gemacht. Also wenn man da reinguckt, denkt man, die ganze Gesellschaft kämpft von morgens bis abends gegeneinander. Das stimmt nicht. Das ist Manipulation, das ist Lüge. Bei X sieht man das halt so eindeutig, weil Elon Musk ja genau das will. Er will Menschen auseinanderbringen und spalten. Es gibt zum Beispiel, also Steffen Mau, der Soziologe, forscht ja ganz viel dazu. Der hatte mir von meinem Buch auch neueste Zahlen aus seinen Studien gegeben. Und da gibt es ja ganz viele Daten zu. Und so ein Teil seiner Studien, die ich super interessant fand und deswegen auch im Buch habe, ist zum Beispiel, da wird eine repräsentative Gruppe wird da untersucht sozusagen und denen werden Sätze gegeben. So, zu verschiedenen Themen, Migration, Klimaschutz, alles Mögliche. Und dann wird diese Gruppe in dieser Studie gefragt, stimmen Sie dem Satz zu, ja oder nein? Und die zweite Frage ist, was glauben Sie, wie viel Prozent in der Gesellschaft diesem Satz zustimmen? Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, Ausländer, die in Deutschland leben und bereit sind zu arbeiten, sollen dieselben Sozialleistungen erhalten wie Deutsche. Dann wird eben gefragt, stimmen Sie zu? Und die zweite Frage ist, wie viel glauben Sie in der Gesellschaft stimmen zu? Und diese zweite Zahl in der Gesellschaft, also was glauben Sie, wie viel Prozent der Gesellschaft stimmen zu, ist bei 45% im Durchschnitt. Das ist die Antwort, die durchschnittliche Antwort. Aber tatsächlich zustimmen tun 88,8. Und das ist sozusagen so ein Beispiel für so ein Gap, dass wir glauben, die Gesellschaft sei super polarisiert und super böse. Es gibt natürlich auch andere Fragen, wo der Gap kleiner ist. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Für diese Verzerrung zwischen der Gesellschaft, wie sie wirklich ist, und der Gesellschaft, wie wir glauben, dass sie ist. Dadurch, dass wir dieses medialpolitische Bild vor uns haben, das uns gezeigt wird.
Okay, also wir können uns eigentlich mehr Optimismus trauen?
Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee, weil das Problem ist, das sehen wir in den USA, die sind tatsächlich schon weitaus affektiv polarisierter als wir. Also in Gruppendenken, gegeneinander denkend. Und bei uns die autoritäre Kraft, die an die Regierung kommen wird, irgendwann, die wird sofort sich an die Strukturen ranmachen, die noch dazu führen, dass wir eben zum Beispiel das Öffentlich-Rechtliche, ein großer Teil der Menschen vertraut dem noch. Wir haben ein Parteiensystem, das nicht zwei Parteien hat zum Beispiel. Deswegen will die AfD zum Beispiel sofort an die Öffentlich-Rechtlichen drangehen. Die wollen Zensur betreiben, die wollen Meinungen unterdrücken. Das, was in den USA auch passiert. Das heißt, das ist sehr wahrscheinlich, dass es alles passiert. Und deswegen ist es überhaupt kein Grund zu Optimismus, sondern eher die Warnung, dass wenn es so weitergeht, wie das gerade passiert, und dafür sind sehr stark verantwortlich der politisch-mediale Raum, die Strukturen, demokratische Politik, die ständig diese Wir-gegen-die-Erzählung halt übernimmt, dass wir genau diesen Weg gerade gehen. Und dass ich sehe da keine politische Kraft, die dem entgegengeht.
Mhm. Gut, dann stellt sich ja die Frage, also polarisieren, Gesellschaft spalten, für mich alles eindeutig negativ konnotiert. Wer will denn das? Was ist denn die Absicht dahinter?
Macht und Geld. Spaltung ist immer ein Herrschaftsinstrument, immer gewesen. Sieht man bei Donald Trump. Mhm. Der hat nichts als Spaltung. Autoritäre Kräfte haben nie was anderes als Spaltung. Die haben nicht ein Politikportfolio, wo sie sagen, wir wollen etwas tun, damit es allen in der Gesellschaft gut geht. Das ist nicht deren Ziel. Die können nur aufsteigen durch Polarisierung, weil sie nichts anderes haben. Und das Ziel ist immer Macht und Geld und Aufmerksamkeit.
Okay, wenn ich das weiterdenke und man landet dann irgendwie bei einem, dass ein großer Teil der Gesellschaft durch diese Ungleichheit, diese Polarisierung in die psychische Erkrankung gerät, in die Depression gerät, in Armutsempfinden gerät, in die Ausgrenzung und daraus resultierend dann Einsamkeitsempfindung, das dann als Grundlage für Depression und so weiter, ist ja irgendwie auch kein zukunftsträchtiges Konzept, oder? Also wenn ich einen großen Teil der Gesellschaft in diese Situation treibe.
Als autoritäre Kraft?
Ja.
Das interessiert ja nicht. Mhm. Also die Islamische Republik Iran zum Beispiel, das ist ein autoritärer Staat. der einzige Existenzgrund, Zweck dieses Staates ist, dass eine Elite an der Spitze Macht und Geld hat. Gibt keinen anderen Grund. Und 85% der Menschen leiden. Armut. Auch da, psychische Erkrankungen sind sehr stark verbreitet in diesem Land, logischerweise. Donald Trump hat sich in seinem ersten Amtsjahr der zweiten Präsidentschaft schon mehr als 4 Milliarden Dollar in die eigene Tasche gesteckt. Während des vorletzten Shutdowns die Leute ihre Essensmarken nicht mehr kriegen sollten, hat er Bilder gepostet von seinem neu renovierten Marmorbad. So, also es ist völlig abstrus und hat irgendwie Feiern gefeiert, so Great Gatsby Feiern. Autoritäre Kräfte wollen nichts anderes. Die wollen nicht eine Politik machen, dass allen gut geht. Der US-Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt, der in Harvard forscht, der hat dieses bekannte Buch geschrieben, Wie Demokratien sterben. Der hat gesagt, dass in einer Gesellschaft in der Regel so um die 25-30% in Hochzeiten diesem autoritären Weg zuneigen. So, man hört auf die, man macht damit. Und das ist aber kein Problem. Das ist eine absolute Minderheit. Problematisch wird es, sagt er, wenn demokratische PolitikerInnen sich verbinden mit Autoritären wegen Macht, wegen Machterhalt und so weiter. Und das sehen wir gerade. Wir hatten gerade die Meldung, dass im Europaparlament die EVP, die konservative Partei, zusammen mit den Rechtsextremen sich absprechen und so weiter. Also wir sind da auf dem Weg.
Okay, das heißt, letztlich geht es um die Erlangung oder das Erhalten von Macht um der Macht wegen. Das ist eben gar kein Handeln im Sinne von gesellschaftlichem Wohlbefinden oder irgendwas, sondern okay.
Das heißt übrigens nicht, dass demokratische Kräfte davon frei seien. Mhm. Also der Unterschied ist, autoritäre Kräfte wollen strukturell und systematisch nicht, dass es der Bevölkerung besser geht. Da ist sozusagen dieses Macht und Geld ist in der DNA von autoritären Kräften, von autoritären Bewegungen. Bei demokratischen Parteien sozusagen, da sind ganz, ganz viele, die in die Politik gehen, damit das Leben besser wird von Menschen. Auf der kommunalen Ebene sowieso, das ist was ganz anderes. Das ist auch sehr oft sehr pragmatische Politik. Dort, gerade kommunal, sind auch viele Ehrenamtliche, die wollen. Da geht es einfach darum, das Leben von Menschen besser zu machen. Das ist der Grund. Wenn wir in die Spitzenpolitik gehen, da geht es auch nicht darum zu sagen, da sind einzelne PolitikerInnen böse. Das ist nicht das Ding. Die Strukturen sind das Problem. Und das war auch eines der Probleme der Demokraten in den USA. Die Politik dort ist genauso von Geld bestimmt, von Milliardären, von Millionären. Die haben das nur nicht gesagt. Die haben nicht drüber gesprochen. Die haben so getan, als hätten die gar, seien die frei von irgendwelchen Einflüssen. Und das ging es überhaupt nicht um Geld. Doch, natürlich. Lobby-Einflüsse sind strukturell und systematisch. Und auch im deutschen Parteiensystem ist es so. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man über diese Probleme im demokratischen Spektrum spricht. Und zwar transparent und offen. Damit nicht so eine autoritäre Kraft kommen kann und sagt, die sind alle korrupt, das System ist korrupt und wir machen es besser.
Mhm. Okay, also tatsächlich einfach so klar zu benennen, wo die Probleme liegen, nämlich im Wesentlichen, finde ich sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast, halt im Wesentlichen in den Strukturen und nicht zwangsweise an einzelnen Akteuren.
Genau.
Okay. Und das ist wahrscheinlich irgendwie eine ziemliche Herausforderung, solche Strukturen umzubauen, weil die natürlich gefestigt sind über Jahrzehnte.
Genau, das ist das Problem. Also Strukturen verändern ist sehr, sehr schwierig. Und es gibt auch in der Spitzenpolitik in Deutschland sehr viele PolitikerInnen, die das probieren, die das wollen, die das anders machen wollen, die Probleme sehr genau sehen. Ich rede ja mit vielen von denen, habe auch mit denen schon über genau diese Probleme gesprochen. Die sehen das. Aber es ist irre schwer, Strukturen zu verändern. Mhm. Das ist nicht einfach.
Wenn wir in dem Zusammenhang nochmal so auf unser Kernthema schauen, nämlich Migration und Einsamkeit. Was heißt denn das für dein, wenn du zurückschaust, vielleicht auf dein eigenes Leben, bist als Kind gekommen, hat sich da was verändert im Laufe des Lebens? Natürlich hat sich was verändert, aber nicht nur durch dein Alter, sondern auch durch sich ändernde Strukturen in der Demokratie, in den politischen Strukturen. Würdest du sagen, es war früher anders für Menschen mit Migrationsgeschichte, als es heute ist?
Interessante Frage. Ich glaube, es war gleichzeitig leichter und schwerer früher. Mhm. Also es gab also nicht dieses Bewusstsein über Migration, über Integration, diese ganzen Stimmen, die wir heute zum Glück hören, die eben ihre Rassismuserfahrung teilen, die Dinge besser machen wollen, die über Rassismus sprechen, über Migration, das gab es damals nicht. So, ich habe damals Lauryn Hill gehört, um zu verstehen, warum ich die ganze Zeit unglücklich bin. So, das gab es bei uns nicht. Deswegen bin ich auch sehr, ich habe mich sehr orientiert nach der US-amerikanischen Kunst und Kultur, weil ich hier mich überhaupt nicht wiedergefunden habe. Das ist heute anders. Also es ist immer noch sehr getrennt. Also auch wenn man sich Literatur anguckt in Deutschland, ist einmal Mikraliteratur und dann die Nicht-Mikraliteratur. Also es ist zum Heulen. Oder auch Musik. Es ist alles immer noch getrennt. Das ist in den USA anders bis heute. Also das gab es früher nicht. Das hat mir gefehlt. Das hätte ich gerne gehabt. Dass Menschen irgendwie ansprechen, warum ich mich so seltsam fühle die ganze Zeit. Also ich bin in der Kleinstadt aufgewachsen. Auch da gab es nicht so viel eingewanderte Menschen. Ich habe mich komplett verloren gefühlt. Und habe nicht verstanden, warum. Oder konnte es nicht beschreiben. Gleichzeitig, also ist heute so, also dieser strukturelle Rassismus gegenüber Menschen aus arabischen Staaten und irgendwie Afghaninnen, SyrerInnen, was wir gerade erleben, das ist so extrem inzwischen. Also wir haben eben eine strukturell rassistische Kraft heute. Das ist bedrohlicher. Habe ich das Gefühl. Wobei in den 90ern auch, wir wissen, die ganzen rassistischen Anschläge. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig zu sagen. Es ist heute eher staatlich, diese Bedrohung. Also ich meine, die CDU, CSU will Deutsche ausbürgern. So, das ist ein unfassbar genuin undemokratischer Akt von einer vermeintlich demokratischen Partei. Deswegen, also es ist, manche Sachen sind besser geworden, andere Sachen scheinen jetzt wieder schlechter zu werden. Also es ist so eine Mischung.
Mhm. Aber ich finde es interessant, was du sagst, nämlich dass eben auch die Sichtbarkeit von Lebensläufen, eben das Gefühl von, bin ich hier eigentlich der Einzige, dem es so geht, irgendwie wegnimmt. Also dass es hilft halt eben für ein Zugehörigkeitsgefühl, ach guck mal, da sind andere Menschen, die haben auch so eine Historie.
So. Ja, voll.
Und so wie du es auch erwähnt hast, du hast den US-Hip-Hop gehört, weil da das Thema dann schon virulenter war und irgendwann ist es dann auch hier präsent geworden, auch zum großen Teil durch die Hip-Hop-Kultur, glaube ich.
Auch, ja. Nicht nur, aber auch.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich habe aber dann nicht mehr gewechselt. Okay. Also ich habe auch Fanta 4 und alles gehört, aber das hat mich jetzt nicht emotional abgeholt. Das war eher, wenn man das alles dann gesungen hat zusammen.
Aber, ja. Okay, also zum einen, ja, schön, da existiert mehr Sichtbarkeit, ich kann mich wiederfinden, da sind Communities, hey, da sind andere, denen geht's auch so. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl von, dass die Gegenwehr, die Abneigung, die Ausgrenzung auch zugenommen hat. Dann sind wir wieder beim Thema Spaltung. Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit, die intensive Beschäftigung mit diesen Themen, die Auseinandersetzung damit, ist das auf eine Art und Weise für dich auch eine Art der Verarbeitung des Themas? Also hilft dir das eher oder konfrontiert die dich permanent eigentlich mit einem Schmerz, der da drin steckt?
Nee, eigentlich keins von beiden.
Mhm.
Nee, also für mich ist entscheidend die Arbeit, die ich an mir mache, so dass so die innere Arbeit, die für mich extrem wichtig ist, das ist einfach so die zentrale Säule in meinem Leben. Und das andere ergibt sich eher daraus. Also das ist, ich setze mich jetzt auch nicht nur die ganze Zeit mit Rassismus auseinander und ich teile auch meine rassistischen Erfahrungen nicht. Wie gesagt, es gibt Dinge, die einfach ich mit mir selber ausmache. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass es Menschen machen. Ne? Also es ist so, es muss jeder Mensch für sich so entscheiden. Ich beschäftige mich mit dem, was ich sehe im Grunde und versuche einfach die Erfahrung von Menschen zu verstehen. Das ist eigentlich das, was ich mache, was ich versuche.
AKA Empathie. Auch,
ja,
oder?
Ja, also ich spreche immer lieber von Mitgefühl. Mhm. Aber ja, einfach verstehen. Einfach verstehen. Ich will einen AfD-Wähler genauso verstehen wie eine afrodeutsche Person. Ich möchte das verstehen, was sie erleben.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wo sind denn die blinden Flecken im Diskurs, im Gespräch darüber, bei diesen Zusammenhängen zwischen Migration und Einsamkeit, Isolation, Ausgrenzung? Sprechen wir einfach generell zu wenig darüber? Oder würdest du sagen, man kann da sogar genauer identifizieren, so, da ist so ein Spot, da müsste man eigentlich mehr hinschauen?
Ich glaube, das ist gerade so das Problem, dass wenn man diese Perspektiven sichtbar macht, dass wir jetzt an einem Punkt sind in der politisch-medialen Debatte, dass dann sofort geschrien wird, oh mein Gott, du wirfst uns Rassismus vor. Also es ist eine komplette Katastrophe. Also ich habe ja auch mein zweites Buch, geht ja auch um Rassismus. Der Titel sollte eigentlich sein, Deutschland das R-Wort, weil das R-Wort komplett triggert. Also Rassismus ist ja wirklich, da drehen Leute komplett ab. Weil das als Vorwurf verstanden wird und nicht als Beschreibung und als Versuch, irgendwie Dinge besser zu machen. Deswegen, ich glaube, es ist einfach wie, also das, auch das kennt man ja aus der Arbeit an sich selbst im besten Falle, dass wenn man Dinge verändern will, dann muss man erstmal verstehen, wie ist das denn passiert? Wo kommt es denn her? Was ist es denn überhaupt? Sonst kann ich daran echt schlecht arbeiten. Und wir als Gesellschaft machen das nicht so gut. Also wir gucken uns nicht gerne unseren Schatten an. Auch das ist was wir als Menschen auch sehr ungern machen, uns unseren Schatten angucken. Wenn ich aber meinen Schatten nicht angucke und ihn wegschiebe, dann wird alles nur schlimmer. So schmerzhaft es auch ist, und das kann es sein, aber er wird nur größer. Und das ist ein Problem sowohl für den einzelnen Menschen als auch für eine Gesellschaft.
Ja, Verdrängung ist nicht so richtig das zielführende Konzept. Und wie geht es nicht auf? Was ist da los? So. Okay, aber was folgt denn daraus? Also mehr drüber sprechen, mehr identifizieren, mehr die Expertise oder die Menschen, die sich da Expertise aneignen, zu Wort kommen lassen. Erstmal mehr Inhalt, mehr Wissen in den Raum stellen, um dann basierend auf diesem Wissen auch es ausdiskutieren können.
Ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft viel mehr lernen, Emotionen zu halten und zu verstehen. Also wir tun immer alle so, als seien wir rationale Akteure, dann sind wir nicht. Wir sind emotional, immer und von morgens bis abends und nachts auch noch. Man kann erst rational handeln, wenn man die eigenen Emotionen kennt. Und ich habe das Gefühl, gerade auch im politisch-medialen Raum, dass ständig so getan wird, als seien es alles rationale Debatten, die wir führen. Und wo Emotionen reinkommen, müssen die weggeschoben werden. Und dadurch haben wir extrem emotionalisierte und irrationale Debatten. Mhm. Also Gendern oder Bürgergeld. Oder das hat alles mit der Realität nichts mehr zu tun. Weil das komplett emotionalisiert ist, alles, was wir hier veranstalten. Und es ist einfach wichtig, Schmerz halten zu können und Schmerz sehen zu können. Also ich weiß noch, das war letztes Jahr irgendwann im Herbst oder im Winter, ich weiß nicht mehr genau, da hat Friedrich Merz so ein Bürgerforum gemacht. Und da war ein junger Mann, ich glaube, der war 17, der ihm dann eine Frage gestellt hat. Und er hat gesagt, ich bin 17, ich soll irgendwie vielleicht Wehrpflicht machen oder eingezogen werden. Und ich habe aber das Gefühl, ich lebe in einem Land, das nicht so viel für mich tut als junger Mensch. Er hat das so ein bisschen beschrieben. Und Friedrich Merz hat, ich weiß sein Wortlaut nicht mehr, aber hat irgendwie damit geantwortet, hä, Deutschland ist voll das schöne Land. Und ich dachte, Alter, was? Was? Also der Jugendliche hat quasi gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen. Und Friedrich Merz hat gesagt, ich nehme dich nicht ernst. Und die Unfähigkeit, einfach Schmerz zu halten, Emotionen zu halten, zu verstehen, die ist bei uns echt endemisch. Und es wird halt auch vorgelebt. Aber solange eine Gesellschaft nicht lernt, mit Emotionen umzugehen und sie wertzuschätzen, ob das Wut ist, ob das Hass ist, ob das Angst ist, ob das Freude ist, da werden wir uns mit diesen Sachen nicht auseinandersetzen. Also ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das ab der ersten Klasse in allen Schulen eine Stunde am Tag emotionale Bildung. Das würde, glaube ich, alle unsere Probleme lösen. Aber es wird nicht passieren. Aber ja.
Mensch, komisch, für mich ist Deutschland und Emotionalität so eng miteinander verknüpft.
Ja, total.
Okay, ja, finde ich gut. Emotionalität als Unterrichtsfach, Umgang mit Emotionalität. Wir hatten hier auch schon Aufnahmen, wo es und Gäste, wo es um Stress ging, wo es um den Umgang mit Stress ging und damit dann auch um den Blick auf Emotionalität und die die Werte, die wir daran knüpfen, ne? Und dass wir halt dann irgendwie, es gibt halt eben auch so diese Emotionen, denen wir eine Negativität zuschreiben. So, und wenn man die alle mal aufschreibt, dann stellt man sogar fest, dass es weniger positiv konnotierte Emotionen bei uns gibt als negativ konnotierte. Und da gab es damals bei der Aufnahme den Appell, das muss man für sich wegbekommen. Eine Emotion ist eine Emotion und die macht was mit einem und dann guckt man sich das an, was die mit einem macht und was die einem erzählen will, diese Emotionen.
Genau, es gibt keine guten und schlechten Emotionen. Genau. Das ist eine Erfindung.
Du hast es sehr viel kürzer, viel besser auf den Punkt gebracht. Danke. Also das, was sie sagt, das wollte ich gerade. Welche Rolle spielen Medien dabei? Und das ist ja das, wo du dich beruflich bewegst. Also es betrifft dann halt eben auch deine berufliche Tätigkeit. Also welche Rolle spielen die Medien dabei? Welchen Beitrag können sie leisten, dass es alles ein bisschen zielführender ist?
Eine große Rolle. Also sieht man jetzt auch gerade im Krieg, dass über den Krieg berichtet wird, als seien es irgendwie Schiffe und Raketen, die hin und her geschmissen werden und nicht, als ging es da um Menschen. Also es geht immer nur um Menschen. Also natürlich muss man beschreiben, was die Politik macht, was passiert, ob im Krieg oder in der Gesellschaft, aber letztendlich muss man die Geschichten von Menschen erzählen, weil darum geht es. Das ist journalistische Aufgabe. Und das wird viel zu selten gemacht und wenn man das aber nicht macht, dann erzählt man nicht die ganze Wahrheit. Dann lässt man einfach sehr vieles aus. Dann erzählt man auch die Wahrheit, aber nur einen kleinen Ausschnitt der Realität. Und das ist genauso, was ich vorher meinte, wenn man bei einer Demo die ganze Zeit die Kamera auf die drauf hält, die andere anschreien und nicht erzählt, dass da übrigens 90% der Leute waren, die das nicht gemacht haben. Und das ist nicht irgendwie Good News. Ich weiß gar nicht, ich bin bei Good News, bin ich so, ja, weiß ich nicht, das ist nicht so mein Konzept. Sondern es geht einfach so, also wie gesagt, der Wahrheit so nah wie möglich kommen. Und dazu gehört Differenzierung. Und die Geschichten von Menschen bringen Differenzierung rein. Also im Krieg, wenn man zeigt, eine Person, die im Iran ist und jemanden verloren hat, und in Israel und im Nordirak und in Bahrain und Dubai, das sind Menschen, die man verloren haben. Da gibt es keine Seiten. Da gibt es nicht gut und böse und richtig und falsch, sondern oder einen guten Staat und einen bösen Staat, sondern da gibt es Menschen. Und das bringt diesen Raum dazwischen rein, der uns so oft fehlt im Medialen. Also eine große Verantwortung, eine sehr große.
Ist ja auch ein interessantes Spannungsfeld. Einerseits Krieg als das zu erzählen, was er tatsächlich ist, nämlich Menschen, die sterben, und andererseits für Wehrpflicht zu werben und zu sagen, bitte tretet ein in eine Armee, die im Extremfall dann eben auch in einem Krieg tätig ist.
Genau, das ist ja genau das Ding. Also die Trump-Administration zum Beispiel hat jetzt, das war in der ersten Woche des Kriegs im Iran, also Video veröffentlicht, völlig, völlig irre, wie so ein Videospiel.
Mhm. Also so die TikTok-Sachen und
Genau, einfach alles so zusammen gemacht, wie der Krieg anscheinend aussieht. Also voll geil und da werden die hingeschossen und so. Gewalt ist ein Herrschaftsmittel. So, also, weil wir Menschen, das hat Rutger Bregmann in seinem Buch im Grunde gut geschrieben, es gibt eine urmenschliche Abneigung gegen Gewalt. Wir wollen keine Gewalt haben. In unserem Leben, auf der Welt, wollen wir nicht. Das heißt, Herrschaft muss Tricks anwenden, um Gewalt zu verkaufen. Um das beliebt zu machen, sozusagen. Und deswegen sagen sie, da sind die Bösen und die greifen wir an und die töten wir. Das ist eine gute Sache, die wir machen. Das ist gut, dass wir Gewalt anwenden. Macht das iranische Regime auch. Die töten Kinder und erklären es als was Gutes. Das funktioniert im Iran nicht. Da glaubt es keiner. Aber deswegen ist diese Polarisierung gut-böse ist ein Herrschaftsmittel. Mhm. Also muss so dargestellt werden, als sei das was Wichtiges und was Richtiges. Putin macht nichts anderes in seinem Krieg. Der erzählt von den bösen Nazis, die sie anscheinend der Ukraine angreifen und töten. Blödsinn. Mhm. Aber er muss Gewalt natürlich rechtfertigen. Und das ist halt, dazu ist diese Verharmlosung da und da dürfen Medien nicht mitmachen.
Mhm. Da hilft wahrscheinlich nicht, dass Medien eben Unternehmen sind, die wirtschaftlich funktionieren sollen und die grausame Realität von Krieg nicht besonders gut klickt.
Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube das nicht. Ich glaube, und das sieht man auch, ich glaube, dass die Geschichten, dass Menschen Geschichten von Menschen hören wollen. Mhm. Also wenn man sich überlegt, irgendwie, weiß nicht, kannst du dir mal überlegen, in deinem eigenen Social Media Feed, welche Videos am allermeisten Likes haben. Das sind Videos, wo irgendwie Babys mit Hunden tanzen oder so, oder Menschen sich küssen oder sich wiedersehen oder was. Wir wollen das schon sehen. Wir wollen die Emotionen anderer Menschen fühlen. Dazu irgendwie zu sagen, das würde nicht funktionieren oder nur Angst funktioniert oder nur Negatives funktioniert, glaube ich, keine Sekunde. Aber es wurde noch nie wirklich anders probiert. Good News ist nicht die Alternative.
Nee, ich meinte es mehr mit Blick darauf, dass du gesagt hast, Menschen wollen halt keine Gewalt in ihrem Leben haben. Deswegen möchten sie im Zweifelsfall halt eben auch nicht den Artikel lesen, wo es um Gewalt geht. Also erzählt man es halt dann vielleicht lieber ein bisschen geschmeidiger und anders, weil dann wirkt es nicht so abschreckend und funktioniert als kommerzielles Produkt, als Zeitung, als Post, was auch immer halt dann irgendwie besser.
Glaube ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, es geht, also die Gewalt sehen wir jetzt die ganze Zeit. Mhm. Die wird ja die ganze Zeit gezeigt, Bomben, die explodieren. Wir sehen noch nicht die Folgen der Gewalt. Mhm. Die möchte ich schon gerne wissen.
Naja, genau, so ein Feuerball am Horizont sieht halt beeindruckend aus und oh krass, was für eine Energie, aber das tatsächliche Leid, was das verursacht, bekomme ich ja dann so gegenständlich auch nicht vermittelt. Was gibt denn dir das Gefühl von Zugehörigkeit? Wenn wir dann nochmal so auf dieses Gefühl kommen, so von Einsamkeitsempfinden, dass ich eben, wie ich es beschrieben habe, auch in Gesellschaft empfinden kann. Da geht es ja viel um Zugehörigkeit. Also werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen, bin ich Teil des Ganzen? Was würdest du sagen, was das für dich ist?
Also ich habe gelernt für mich, dass es auf die einzige Art und Weise, wie ich mich wirklich zugehörig fühle, ist, dass ich daran arbeite, dass ich weiß, dass ich dazu gehöre. Das kann nur ich machen. Das ist mir aufgefallen. Von außen funktioniert nicht. Also habe ich wirklich lang genug probiert. Von außen, entweder über eine Beziehung oder über Freundschaften oder über Arbeit, irgendwie mich zugehörig zu fühlen, hat nie funktioniert. Das ist wie so ein Glas, wo unten ein Loch ist und es fließt durch und es ist schön, alles schön. Aber ich kann nur annehmen, was schon in mir ist. Und ich weiß, dass ich dieses Loch nur stopfen kann, selber. Und dann funktioniert es. Dann fühle ich mich zugehörig, wenn ich meine Freundschaften habe, wenn ich meine Familie habe, wenn ich eine Arbeit mache, die ich liebe. Aber ich habe wirklich immer wieder, bin ich wirklich gegen eine Wand gelaufen, wenn ich das mir von außen holen wollte.
Ich hatte das vorhin so erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass da ein relativ neues Selbstbewusstsein gibt. Es gibt ja eine vorhergehende Folge hier zum Thema Migration und Einsamkeit und da war Filatov zu Gast, ein Teil von Fleischwolf. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, eine Reihe auf YouTube. Und der hatte sinngemäß so formuliert: Ist mir doch scheißegal, ob die denken, dass ich dazugehöre. Ich bin fucking Grimme-Preisgewinner, ich gehöre dazu, Punkt.
So, ja.
Und das fand ich sehr gut. Also man muss auch sagen, er ist eine sehr resiliente Person. So, sagt er auch selber, so für ihn Glas immer voll. Und das ist toll, wenn man das hat, wenn man das aus sich selber so rausholen kann und sagen kann, alles, was mir da an Ausgrenzung entgegenschlägt, kann ich sagen, liegt für alle falsch. Sehr wohl gehöre ich dazu. Das ist natürlich nicht allen Menschen in dem Ausmaße gegönnt.
Das ist kein Geschenk, man arbeitet daran. Mhm. Das ist einfach permanente Arbeit, bis zum Rest des Lebens.
Ja, und vielleicht ist jetzt im Gespräch klar geworden, dass die Verantwortung dafür, daran zu arbeiten, nicht nur bei den Personen selber liegt, sondern eben auch an der sie umgebenden Gesellschaft, das überhaupt möglich zu machen und so einfach wie möglich zu machen und dabei eine Unterstützung zu bieten. Gilda, ich danke dir sehr für die Einblicke und sowohl in dein Wissen als auch in deine Gefühlswelt zu dem Thema. Wir enden immer mit einem Beitrag zu unserer Spotify-Kopfsalat-Songs-Playlist. Ich weiß, dass du Musik sehr magst und dass dir Musik wichtig ist. Hast du den Song überlegt, den du da gerne raufmachen würdest?
Ja. Das ist tatsächlich ein sehr aktuelles Lied. Das ist jetzt nichts, was ich zum Spaß höre zu Hause tatsächlich. Ich höre tatsächlich sehr viel Musik von morgens bis abends eigentlich. Ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist ein Lied, das ich sehr gezielt höre. Und das ist nicht in meiner normalen Playlist. Das heißt Iranam. Das heißt übersetzt, ich bin Iran. Von Shervin Hajipur. Das ist dieser Musiker aus dem Iran, der auch einen Grammy gewonnen hat für Baraye. Das hat er im Februar veröffentlicht, nach den Massakern im Januar. Und das zeigt, das im Video zeigt es die Bilder von vielen, vielen Menschen, die in diesem Massaker im Januar getötet wurden. Und er hat das mit sehr viel Gefahr aufgenommen, weil er nicht wissen kann und wissen konnte, ob er dafür nicht schon wieder ins Gefängnis kommt oder Schlimmeres. Er hatte bei der Veröffentlichung auf Instagram auch drunter geschrieben, das liegt nur in meiner Verantwortung. Niemand in meiner Familie weiß davon, niemand von meinen Freundinnen weiß davon. Das habe alles ich alleine gemacht, um die anderen nicht zu gefährden. Und das ist der Song.
Danke. Darf ich dich noch was Persönliches dazu zu fragen? Also, und wir hatten das ganz am Anfang. Ich habe dich jetzt rückblickend sehr unsensibel zu deinem Highlight der Woche gefragt. Und
das war nicht unsensibel.
Aber für mich nachvollziehbar, dass du gesagt hast, puh, ist jetzt irgendwie gerade so nicht so die Zeit für, keine Zeit, die den Blick für diese kleinen schönen Ereignisse irgendwie schärft. Das Familie im Iran, das, Mann ey, da steckt echt eine Menge Schmerz drin. Wie gehst du damit um, dass es für dich keine gesundheitlichen Folgen hat? Und ich rede wirklich von dieser Belastung, von der mentalen Belastung, von der psychischen Belastung. Wie ist dein Umgang damit? Weil wir uns natürlich hier viel damit beschäftigen, mit Tools, wie bleiben wir gesund? Oder wie kommen wir aus psychisch belastenden Situationen heraus?
Für mich ist es spirituelle Arbeit an mir. Könnte ich jetzt 300 Stunden drüber sprechen. Da teile ich auch nicht so viel davon, weil das was sehr Privates ist. Aber ohne diese Arbeit weiß ich gar nicht, was ich machen würde. Das hilft sehr in vielerlei Hinsicht. Also das ist meine tägliche Arbeit, immer ein Auge nach außen, ein Auge nach innen. Mhm. Was fühle ich gerade? Warum fühle ich es gerade? Welche Wunde wird gerade getriggert? Meine Erzählungen, meine Wunden, also es ist so, das ist die Arbeit an mir, ja.
Okay. Ja, man hört es schon eben auch an dem Terminus, den du verwendest, es ist Arbeit, es ist auch ein Aufwand und man muss sich die Zeit dafür nehmen und herausfinden, was das für einen selber persönlich dann ist, was hilft. Okay. Ich habe auch noch einen Song von Tiag und zusammen mit Disaster, und der heißt Helden. Passt zu dem, was wir gesprochen haben, nämlich weil der Song eine Erinnerung daran ist, was ich gerne immer wieder sage, nämlich, dass wir alle die Gesellschaft sind und wir alle bestimmen, wie diese Gesellschaft aussieht und wie wir miteinander umgehen. Also die Verantwortung kriegen wir nicht weggeschoben und das kann uns dann am Ende keiner vorschreiben. Und sie stellen halt eben die Frage so, ja, wie verhalten wir uns? Also sind wir Helden? Wird auf uns später mal so geschaut, dass wir Helden sind? Oder sagen wir, ja, ich kann ja eh nichts ausrichten? Praktisch ein kleiner Appell an das Übernehmen von gesellschaftlicher Verantwortung. Am Ende hängt es dann doch an jedem Einzelnen.
Finde ich schön.
Gilda, vielen Dank.
Danke dir.
Und es bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss. Macht ihr das immer so? Sehr schön.
Und hier noch ein Hinweis zum Vormerken. Vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Dabei sind alle herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.